Ihr Lieben, wir schreiben das Jahr 30. Ein angesehener Mann mittleren Alters, der das Mitglied des Synhedrions ist, des damaligen Hohen Rates des Volkes Israel, sowas wie ein heutiger Bundestagsabgeordneter. Er war einer der wenigen, der sich bei der Abstimmung enthalten hatte, was mit Jesus nach Jesus Gefangennahme zu passieren hatte. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie von Berufspolitikern und hatte wahrscheinlich nach dem Tod seines Onkels ein länglicheres Grundstück geerbt, wir heute würden sagen ein überdimensionaler Schrebergarten, so eine Art kleiner Park, der an der westlichen Hauptstraße nach Jerusalem liegt und dort in die Hügellandschaft hineingeht. Die Familie von ihm muss damals nicht schlecht gestaunt haben, als fast 50 Jahre zuvor der Diktator Herodes ausgerechnet an diesem Grundstück die verstärkte Stadtmauer entlang baute. Na toll, schönen Dank auch. Aber als später die Römer den Ort vor seinem Privatpark beschlagnahmen, einen der Eingänge zum Park, um den Eingang als Hinrichtungsstelle zu nutzen, als tiefgläubiger Jude war er sicherlich entrüstet, wie damit das Erbland seiner Vorfahren religiös verunreinigt wird. Aber so ist es. Er muss sich arrangieren. Das ist Josef von Arimathäa. Auf ihn kommen wir gleich zurück. Teil 1 von 3 der heutigen Predigt. Was ist nach Jesus Tod passiert? Es ist Freitag, der 7. April des Jahres 30. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist nachmittags gegen 16 Uhr. Jesus ist seit etwa einer Stunde tot, aber niemand kommt, um ihn zu bestatten. Sein Adoptivvater Josef, der sonst diese Pflicht hätte nach jüdischem Recht, der war schon gestorben. Dann wären seine Geschwister und seine Brüder an der Reihe, aber die kommen nicht. Dann wäre sein Cousin Johannes der Täufer. Es wäre dessen Aufgabe, die ihm zufallen würde, aber auch er ist bereits tot. Und schließlich kommen nicht einmal seine Jünger, nicht einmal Johannes, der bis zum Schluss von der Ferne aus Jesus Tod gesehen hatte. Nach Jesus Tod war Johannes mit Maria, Jesus Mutter, bei ihren Verwandten untergekommen, um sie dort zu trösten. Und so war niemand da, um Jesus zu bestatten, bevor der um das Passafest übliche Sabbat-Lockdown greift. Die Römer töten gerade die anderen beiden Verbrecher, um sie danach auf einen der brennenden Komposthaufen der städtischen Müllhalde zu werfen. Sehr wahrscheinlich durch Entsetzen über diese Unmenschlichkeit und Reue über seine eigene Untätigkeit bewegt, tritt Josef von Arimathäa aus seinem Schatten. Er reitet zum Prätorium und bittet bei den Wachen um wenige Minuten Zeit. Er bittet um eine Audienz beim höchst angespannten Statthalter Pontius Pilatus. Und das in der Situation ist selbst für jemanden von Josef von Arimatheas Stellung echt mutig. Ob Josef jetzt persönlich vorsprechen kann oder ob er durch eine der Wachen, die hin und her läuft, kommuniziert, das wissen wir nicht. Aber er bittet den mächtigen Präfekten um dessen Erlaubnis, den Leichnam des noch heute Morgen verurteilten Schwerstverbrechers Jesus von Nazareth bestatten zu dürfen. Pilatus wird wahrscheinlich gedacht haben, ihr habt sie ja nicht mehr alle. Was ist euer Problem? Erst könnt ihr es nicht abwarten, den Typen abzumurksen und jetzt wollt ihr ihm eine Beisetzung geben. Was kommt als nächstes? Ein Fackelzug? Überhaupt, was soll das? Die zwei Guerillakämpfer beim letzten Passafest, die ich habe kreuzigen lassen, die waren erst nach 2 Tagen tot. Aber Josef von Arimathäa lässt sich nicht abwimmeln. Klopfenden Herzens, vollkommen nass geschwitzt steht er da und bittet weiter, ein zweites Mal. Also lässt Pilatus den Centurio kommen. Der Centurio, dem war unter anderem die vierköpfige Einheit von strafversetzten Soldaten unterstellt, die Jesus hingerichtet haben. Das war damals ein fürchterlicher, undankbarer Job. Du musst dir das so vorstellen, du hast dich damals als Legionär verpflichtet, häufig so um die 25 Jahre. Und das war etwas, wenn du wirklich das schwächste Glied in deiner Einheit warst, wir heute würden sagen, der Underperformer, das war sozusagen das, was noch viel, viel schlimmer war als der Latrinendienst. Du wurdest abgestellt zum Hinrichten. Weil das Ding ist, du musstest danach unterzeichnen, dass der Hingerichtete wirklich tot war, sonst wurdest du auf dieselbe Weise hingerichtet wie er. Es ist wirklich der schlimmste Job. Deswegen fragt man sich auch, warum die das gemacht haben. Sie hatten keine Wahl. Sie wurden dazu gezwungen. Die vier jedenfalls haben den Leichnam von Jesus genau untersucht, bevor sie auf ihr eigenes Leben die tatsächliche Sterbeurkunde unterzeichnen. Der Centurio war auch selbst bei Jesus Tod dabei. So gibt also der Centurio, Pilatus, die Sterbeurkunde von Jesus in die Hand und verspricht ihm auch sein Leben. Er könnte so etwas gesagt haben wie, mein Konsul, ich gebe Ihnen mein Wort, der Galiläer ist mausetot. Ich habe seine letzten Atemzüge gesehen und wir sind außerdem mit der Lanze auf Nummer sicher gegangen. Pilatus wird sich schwer genervt an den Kopf gefasst haben und schließlich gewährt er Josef von Arimathäa dessen Bitte. Dann kommt Nikodemus dazu, ein anderes Mitglied des Synhedrions des Hohen Rates. Du kennst ihn schon aus Johannes 3, der Mann, der Jesus in der Nacht aufsucht, weil er sich nicht traut, öffentlich mit ihm gesehen zu werden und ihm viele tiefgreifende Fragen über das Evangelium stellt. Nikodemus kommt mit ein paar von seinen Angestellten und Assistenten, Josef von Arimathäa ebenfalls. Und zusammen bringen sie 35 Kilogramm von einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Es ist ganz klar, sie wollen Jesus ein kleines, aber ernst gemeintes Ehrenbegräbnis zuteilwerden lassen. Und so etwas hat man schon mal gehört. Weißt du, als später der Rabbi Gamaliel stirbt, das ist der Enkel vom Rabbi Hillel, einer der größten Gelehrten der damaligen Zeit, zu dessen Begräbnis kommen etwa 40 Kilogramm an Balsam dazu. Und als Herodes der Große stirbt, der Kinderschlächter von Bethlehem, waren es noch deutlich mehr. Und so kommen sie nun und balsamieren Jesus ein. Viele wissen das nicht. Juden haben damals wichtige große Männer nach deren Tod einbalsamiert. Mit Myrrhe, kennst du aus der Weihnachtsgeschichte, Goldweihrauch, Myrrhe, sieht so ein bisschen aus wie Honig, aber zähflüssiger. Und wenn man es öffnet und es trocken wird, wird es innerhalb von wenigen Stunden hart. Das wird dann auf den Leichnam eingerieben, dazu ein bisschen von der Aloe gewürzen zwischen die Leintücher. Das ist jetzt Elisas und mein Küchentuch, aber ist okay. Darin wird der Leichnam dann eingewickelt in drei verschiedenen Lagen und nach wenigen Stunden wird es hart. Das heißt, es klebt unwiederbringlich fest am Körper, ist nicht mehr abzumachen und bildet so etwas wie den maßgeschneiderten Sarg des Toten. Braucht man noch fürs Armbrot. Gleichzeitig ist es so, dass die Frauen, von denen wir gerade gehört haben, die sind unabhängig davon auch unterwegs. Sie wollen Gewürze kaufen, Kräuter kaufen. Wozu? Wenn wir heute einen lieben Menschen verlieren, dann schmücken wir dessen deren Gräber mit Blumen oder mit Karten, mit Gedichten, mit Fotos. Heutzutage machen das viele Juden, indem sie einen Stein auf ein Grab legen. Damals, im ersten Jahrhundert, hat man das gemacht mit Gerüchen. Man hat ein Grab geschmückt mit Gerüchen. Sowas wie Badesalz würden wir heute assoziieren. Das Ding ist aber, die Frauen, die die wohlriechenden Dinge einkaufen wollen, brauchen zu lange, sodass die Läden schon schließen. Das kann man sich leicht vorstellen, das Passafest in Jerusalem, der Hauptstadt, tausende von fremden Menschen, Touristen, Pilger, Menschen über Menschen, ist leicht nachvollziehbar. Ne? Und schließlich müssen sie vor der Ausgangssperre nach Hause. Einen Laden schaffen sie noch abzuklappern, aber weiter kommen sie durch die Menschenmengen nicht durch. Die Beisetzung sehen sie von der Stadtmauer runtergeschaut, nur aus der Ferne. Währenddessen ist es so, dass Josef von Arimathäa zusammen mit Nikodemus, seinem Kollegen und deren beiden Assistenten und Mitarbeiter, sie legen Jesus in die Familiengruft von Josef, die er erst vor kurzem hat ausheben lassen. Eine Höhle, die Josef für sich selbst und seine Frau und seine Kinder hatte erst kürzlich anfertigen lassen, nachdem Josef von Arimathäa von der Hauptstadt Rama im Norden, die auch wo der Prophet Samuel herkommt, in die Hauptstadt Jerusalem gezogen war. So eine Grafthöhle, so eine Gruft anzufertigen, das ist handgefertigt. Das ist in den Sandstein hineingemeißelt. Das ist unglaublich teuer. Umgerechnet sind das mehrere hunderttausend Euro, die man bezahlen muss für eine solche Grabhöhle. Also Euro von 2019, nicht von heute, ne? So, und jetzt muss er sich außerdem noch eine neue Gruft besorgen und das noch seiner Frau erklären. Aber das schert ihn in dem Moment nicht. Josef von Arimathäa will einfach für Jesus da sein, wie er es zu Lebzeiten nicht gewesen ist. Hier seht ihr ein Bild, das Hannah Scholl aus dieser Gemeinde angefertigt hat, bringt es wirklich schön auf den Punkt. In Israel habe ich selbst solche Grabhöhlen gesehen, die sehen tatsächlich so aus. Also das kann man sich sehr, sehr gut darstellen, diese beiden Bilder miteinander kombiniert. Kurzer Hintergrund, das nennt man eine Meartha. Eine Meartha, das ist sowas wie eine Grabhöhle, eine eingebauerte Gruft, die in die Steine dort reingehauen ist. Und ganz unten am Eingang ist eine sogenannte, an den Seiten findet ihr dort, wo Hannah das gemalt hat, sogenannte Kuchin oder Kuchinim. Das sind Nischen für das Grab der Familie. Das heißt, für jedes Familienmitglied, für jedes lebende Familienmitglied wird dort eine eigene Nische reingehauen, damit, wenn es verstorben ist, alle im gleichen Grab bestattet werden können. Ist jetzt blöd, wenn jemand unerwartet schwanger wird, aber es geht schon. Und davor rollt man dann eine zusätzliche Steinscheibe, die unten einrastet, ein sogenannter Golel. Sieht man hier auch ganz gut, oben in Hannas Bild, sehr schön. Und davor wiederum legt man einen zusätzlichen Stein, einen sogenannten Dofeg, um das Ganze zusätzlich zu beschweren. Wir wissen aus einer Abschrift, die wahrscheinlich auf damalige Augenzeugen zurückgeht, dass man circa 2 Dutzend Männer, 2 × 12, 24, ja, 2 Dutzend Männer, also heute bräuchte man wahrscheinlich 50, mit Seilen brauchte, um ein solches Familiengrab zu öffnen. 2 Dutzend Leute. Jetzt denkt man sich, hä, wie soll denn das sein? Aber dann fällt dir wieder ein, naja, das sind die Gräber der sehr, sehr, sehr Betuchten. Wenn dort ein Ehrenbegräbnis ist, bei dem 200 Leute teilnehmen, das geht schon. Und bei Jesus ist der Stein, Elisa hat es gerade vorgelesen, steht im griechischen Text, der Stein wird beschrieben im griechischen Text mit megasphodra. Das heißt, der Stein wurde dort beschrieben als extrem groß, außerordentlich groß. Die israelische Obrigkeit des Hohen Rates erfährt, dass einer der ihren, einer aus den eigenen Reihen, dass der Jesus ein Ehrenbegräbnis gibt. Die Meinungen dazu gehen schnell auseinander. Manche denken, dass Josef damit ausgeschlossen gehört aus dem Hohen Rat, aus Israel verbannt, seine Familie für immer entehrt. Andere stimmen dem zu und sind vom eben noch zerrissenen Tempelvorhang, es ist Karfreitag, verängstigt und mit Reue erfüllt von dem, was sie selbst noch wenige Stunden vorher getan haben, in dem Nacht- und Nebeltribunal. Aber wie dem auch sei, man einigt sich drauf, diese Debatte um Josef, die erstmal zu vertagen. Jetzt gibt es nämlich Dringenderes. 2 bis 3 der Oberen des Hohen Rates, die bei Jesus' Hinrichtung dabei waren. Vielleicht erinnerst du dich. Sie stehen in einer Entfernung vom Kreuz, so 20 bis 30 Meter Entfernung. Näher durften sie wegen des Hinrichtungskommandos nicht ran und verspotten Jesus für die Umstehenden. Ne? Sowas wie, wenn er der Messias ist, seht ihr doch, soll er doch runtersteigen. Macht er nicht, was zu beweisen war. Seht ihr, wir haben es euch gesagt. Jedenfalls, sie haben seinen Tod beobachtet und sie, auch sie reiten zu Pilatus, zum Prätorium, klopfen an und bitten um eine Audienz. Sie übermitteln die Botschaft, dass sie darum bitten, dass das Grab von Jesus bewacht werden soll. Und nur mal so ganz nebenbei, damit ist ja auch klar, dass die beistehenden Israelis natürlich auch davon ausgehen, dass Jesus tot ist. Sie waren ja bis zum Ende dabei. Pilatus stimmt dem völlig entnervt zu und er gibt ihnen eine sogenannte Kustodia, steht im griechischen Text. Was ist eine Kustodia? Früher dachte man, damit ist gemeint, die gleichen 4 Henker, die Jesus hingerichtet haben. Ja, und man dachte früher auch, dass die Strafe dafür, für die Kustodier, wenn einer von ihnen einschläft, war, mit der eigenen Einheit mit Morgenstern zu Tode geschlagen zu werden. Der letzte Teil, der stimmt tatsächlich. Ja, in der Wache nicht nur einzuschlafen, sondern sich sogar hinzusetzen, ist eines von 18 tödlichen Vergehen, bei denen ein Legionär unter Todesstrafe gestellt wird. Aber neuere Forschungen haben ergeben, dass diese Einheit, die Kustodier, nicht aus 4 Soldaten bestand und nicht aus irgendwelchen abgesonderten, strafversetzten Underperformern. Nein, sondern wir reden von 10 bis 30 Menschen. Und sehr wahrscheinlich reden wir von 16 Elitesoldaten von Pilatus' eigener Leibgarde, die er ihnen mitgibt. Sowas wie das heutige GSG 9 oder die Navy SEALs. Einschließlich des Centurio, der einer von Pilatus' Vertrauten war. Gebt ihr das mal. Niemals in der gesamten Menschheitsgeschichte ist es vorgekommen, dass die Leiche von einem zutiefst entehrten Schwerstverbrecher, der durch Kreuzigung zu Tode gefoltert wurde, jetzt von Elitesoldaten bewacht wird. Da musst du erst mal drauf klarkommen. Und nur zur Erinnerung, um das so ein bisschen historisch einzuordnen, ja, Römer haben damals, Anfang des 1. Jahrhunderts in Palästina, nicht mal pädophile Vergewaltiger gekreuzigt, sondern der römische Autor Martial hat uns überliefert, die Kreuzigung war die absolute Maximalststrafe, die man erwogen hat für jemanden, der die Stadt Rom niederbrennen wollte oder der einen Mordanschlag auf den Imperator verüben wollte. Das war Kreuzigung. Jedenfalls wird das Grab dann versiegelt mit dem Siegel von Pilatus, das die Autorität des Imperators trägt. Ironischerweise, wissen wir heute, ist dieses Siegel angebracht in Form eines Kreuzes mit 2 Striemen. Und unter Todesstrafe steht, wer dieses Siegel anrührt oder verändert. Derjenige würde zu Tode gepeitscht werden auf dem Marktplatz. Für die Bibelfitten hier, dieses Siegel kennst du unter anderem aus Daniel 6, Daniel in der Löwengrube, wo auch dann das Ganze versiegelt wird, der Eingang, ungefähr das Gleiche von den Persern übernommen. Dann kommt der Samstag, Ausgangssperre, Sabbat. Eine Sabbatmeile darf man laufen für medizinische Notfälle oder Kinderbetreuung oder Pflege eines Angehörigen, mehr nicht. Das heißt, die meisten bleiben zu Hause, Touristen in Unterkünften, kennen wir ja. Unter vielen Menschen setzt nun tiefste Trauer darüber ein, dass ihr Meister jetzt tot ist. Er, Jesus, der scheinbar mit Superkräften ausgestattet war. Er, Jesus, der Brot vermehrt, der Aussätzige heilt, der Blinden das Augenlicht gibt, Blindgeborenen der Lazarus Tage zuvor noch aus dem Grab gerufen hatte, der über Dämonen befiehlt, der über das Wasser läuft, den Sturm stillen kann und über Naturgewalten befehlen kann. Dieser Jesus, dieser, jetzt zu Tode gefoltert, bodenlos entehrt und als Schwerstverbrecher gebrandmarkt. Ähnlich wie man heutzutage sein Kind nicht Adolf nennen darf, sondern manche Römer es sogar als Schimpfwort an, nur den Namen eines Menschen zu nennen, der gekreuzigt wurde. Bei Cicero habe ich an einem Text gelesen, dass er schreibt, manche römische Mütter hielten es für schlechte Erziehung, wenn ihre Töchter überhaupt wussten, was eine Kreuzigung ist. Teil 2 von 3 der heutigen Predigt. Was ist Sonntagmorgen passiert? Die Frauen, die Jesus hatten sterben sehen, die wussten nichts von irgendeiner Elitewache. Woher auch? Deshalb kaufen sie am Samstagabend, wie Elisa gerade vorgelesen hat, nach dem Ende des Sabbats noch weitere Gewürze, noch weitere Kräuter, wohlriechende Dinge, um das Grab zu schmücken. Aber dann ist es zu spät und ehrlich gesagt auch zu gefährlich mit allem, was vorher los war, den ganzen aufständischen Dingen, die ganzen Menschen, die unterwegs sind und höchste politische Anspannung überall hängen, wanted, gesucht, Poster in der Stadt raus. Es ist einfach zu gefährlich, um außerhalb der Stadtmauern zum Grab zu gehen. Verständlich. Am Sonntag, dem ersten Arbeitstag, laufen sie noch vor Sonnenaufgang los, also gegen 4 Uhr morgens, gut möglich nach einer schlaflosen Nacht, und sie laufen durch Josef von Arimatheas Parkanlage, der arme Schrebergarten, um das Grab von Jesus zu schmücken. Währenddessen denken sie, das ist aus unserer Sicht heute fast tragikomisch, denken sie, es könnte ihr größtes Problem werden, Hilfe zu finden, den Stein zu bewegen. Doch dann kommt der Schock. Sie sehen die Siegel des Imperators. Und die sind gebrochen. Der Stein ist nicht an Ort und Stelle. Ein kurzer Moment, der Todesangst überfällt sie. Ach du grüne Neune, könnten wir verdächtigt werden, dass wir die Siegel angefasst haben? Aber dann beruhigen sie sich, nein, das ist ausgeschlossen. Niemand würde denken, dass wir 3 Frauen noch dazu diesen Stein bewegen könnten. Beruhigung setzt ein. Sie wundern sich nicht darüber, dass die Wache weg ist, weil sie von der Wache nichts wussten. Wahrscheinlich sehen sie noch irgendwelche umliegenden Fackeln oder Decken, aber das war's auch. Ich will euch kurz 3 kuriose Dinge zu dem Stein sagen. In mehreren Berichten über Markus 16, Vers 4 steht im griechischen Text drin, dass der Stein ankylio wurde. Das heißt hochgerollt. Eine Vokabel, die man dafür nutzt, wenn etwas einen Abhang oder einen Anstieg hochgerollt wurde. Wenn du nochmal zurückdenkst an die Stelle, wo der Stein einrastet, wenn man ihn davor tut in diese Kuhle, zack, da liegt er jetzt nicht mehr. Es wird noch kurioser. An einer anderen Bibelstelle, in Lukas 24, Vers 2, steht im griechischen Urtext das Wort apokylio. Der Stein wurde apokylio vom Grab. Apokylio, diese Vokabel bedeutet, dass man 2 Dinge voneinander wegrollt, sodass sie nun durch einen Abstand getrennt sind. Und es wird noch kurioser, weil wir fragen uns langsam, wie jetzt? Wenn sogar der Abstand beschrieben ist, wie weit ist denn das Ding jetzt weg? Und dann schauen wir in die Parallelstelle in Johannes 20, sehr früh niedergeschrieben, wo sogar die Vokabel Airo oder Anhaireo benutzt wird. Das ist so etwas wie wegtragen, was nahelegt, dass der Stein nicht nur vom Eingang weg war, sondern von der gesamten Gruft, von der gesamten Grabhöhle entfernt lag. Ihr müsst wissen, damals dachte man, wenn überhaupt, dachten die Menschen damals an eine generelle Auferstehung aller Toten am Ende der Welt, wie das in Daniel 12 vorausgesagt wird, die einen werden auferstehen zur ewigen Herrlichkeit, die anderen zur ewigen Schande, auch wenige Tage vorher. Als Jesus in Bethanien ist, um seinen Kindergartenfreund Lazarus aufzuwecken, sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben, Lazarus wird auferstehen. Maria sagt, ja, Herr, ich weiß. Am Ende der Welt, am jüngsten Gericht, werden alle auferstanden stehen. Das ist das, was die Menschen damals dachten. Eine individuelle Auferstehung von einer Person, das war gar nicht im Denkhorizont vorhanden. Das finden wir auch in keiner jüdischen Schrift der damaligen Zeit. Was wir aber wissen, ist, dass es im ersten Jahrhundert ein außerordentliches Interesse gab an Grabstellen von jüdischen Märtyrern und Grabstellen von jüdischen Heiligen und gelehrten Männern. Und trotzdem, denk mal kurz drüber nach, gibt es nicht eine einzige Überlieferung von irgendjemandem, der jemals Jesus' Grab besucht hätte oder der jemals Jesus' Grab gesucht hätte. Denk doch mal kurz drüber nach. Jesus, einer der prominentesten Menschen der damaligen Zeit, keiner der Menschen, die in all den 3,5 Jahren von Jesus Lehren gehört hatte, kommt jemals und besucht das Grab. Keiner von denen, der bei den zwei Speisungen dabei war, der Speisung der 4000 oder Speisung der 5000, macht jemals eine Pilgerreise zu Jesus' Grab. Keiner von denen, die Jesus geheilt hat und die Jesus ewige Dankbarkeit schwören, geht jemals zu Jesus' Grab. Keiner der Gefolgschaft der Frauen, die die Jünger finanziell unterstützt haben, kommt jemals zu Jesus' Grab. Nie Petrus, nie Jakobus, nie Andreas, nie Johannes und auch nie Jesus' eigene Familie, seine Brüder, seine Schwestern oder seine Mutter. Nicht einmal Paulus kommt dorthin, um Buße zu tun für seine Vergehen und für sein tief empfundenes Schuldgefühl gegenüber allem, was er sich gegenüber den Christen und Jesus versündigt hat. Auch die Christen selbst, alles, was uns von ihnen vorliegt, im Neuen Testament und außerhalb, alle Reden, alle Predigten, alle Evangelisationsversuche, die wir von den Aposteln haben, die alle setzen beim leeren Grab an. Warum? Weil das vollkommen bekannt war. Sie setzten das immer als bekannt voraus. Jeder in Israel wusste es. Das ist auch der Grund, weshalb Paulus zu Jesus' Auferstehung, als er darüber redet, zum ersten Mal Widerstand bekommt im fernen, fernen Athen. Nicht in Israel, in Athen. Weil in Athen, in Europa, da wusste man nichts von einem leeren Grab. Aber in Israel, ja, in Edom, in Syrien, in Ägypten, da hatte sich die Botschaft von Jesus' Tod, wie bei den Emmaus-Jüngern, und vom leeren Grab wie ein Lauffeuer verbreitet. Später sagt Paulus vor dem syrischen König Agrippa II., dem syrischen König, ja, also mehrere hundert Kilometer nördlich, sagt er vor ihm, die Auferstehung von Jesus ist doch nicht in irgendeinem Winkel der Welt passiert, sondern in unserer Hauptstadt Jerusalem, Apostelgeschichte 26. Und Agrippa widerspricht ihm nicht. Jerusalem. Wenn also jemand behaupten will, dass Jesus immer noch in seinem Grab liegen würde und dass das alles nur erfunden oder gelogen wäre oder irgendwie metaphorisch gemeint, sowas wie ich das mal in anderen Predigten gehört habe, ja, Ostern ist die Hoffnung, die jeder in sich trägt für einen Neuanfang. Das ist Auferstehung. Es wäre doch eigentlich Jerusalem der dümmste Ort der Welt, wenige Wochen nach der superöffentlichen Hinrichtung von Jesus dort eine solche Lüge aufziehen zu wollen. Denk doch mal kurz drüber nach. Das ist doch, als ob ich nach Moskau gehe, mich auf den Roten Platz stelle vor dem Lenin-Mausoleum und dir erzählen will, dass Lenins Leiche verschwunden ist. Kannst du einfach reingehen ins Mausoleum, da liegt sie und schon, zack, bin ich diskreditiert. Das hättest du doch in 2 Millisekunden durch die Öffnung von Jesus' Grab widerlegen können. Und dazu hätten tausende Bewohner von Jerusalem und tausende Pilger dagegen als Zeugen auftreten können, weil sie Jesus an einem über 4 Meter hohen Holzkreuz stadtweit haben ersticken sehen. Wenn das leere Grab eine Lüge wäre, wäre von allen Orten der Welt, ausgerechnet Jerusalem, der mit Abstand dümmste und ungeeignetste Ort mit der geringsten Erfolgschance für eine solche Lüge. Alle Kritiker, auch der damaligen Zeit, Kritiker der Christen, die später auftreten werden, setzen damit an zu erklären, warum das Grab war, aber nicht ein einziger Textzeuge bestreitet jemals, dass es leer war. Ist doch seltsam, oder? Nachdem Pontius Pilatus, nachdem der später vom Kaiser abgesetzt wird, stellt der Nachfolger von Pilatus, der wird später den Apostel Paulus vor Gericht stellen. Die jüdische Obrigkeit wird als Ankläger auftreten und nicht einmal die jüdische Obrigkeit, die damals dabei war, nicht einmal sie werden vor Gericht bestreiten, dass das Grab leer war. Sie legen einen Eid auf ihre Zeugenaussage von dem römischen Konsul ab, dem Stellvertreter des Kaisers, und sagen, jawohl, das Grab war leer, aber sie bestreiten nicht das leere Grab. Die Römer wissen nicht, was passiert ist. Pontius Pilatus muss später dem Kaiser Meldung machen. Und jetzt kommen wir zu einem der coolsten Dinge, die du dieses Halbjahr hören wirst. Halt dich gut fest. Es ist nämlich so, pass auf, in diesem Zeitraum ist es so, dass der Kaiser von Rom, der Imperator, der wird ein Edikt erlassen. In mancher Literatur nennt man das Nazarener-Edikt. Halt dich gut fest. Das ist ein Gesetz, was früher von römischen Zeitzeugen erwähnt oder zitiert wurde und man war sich unter Historikern, Archäologen lange nicht sicher, ist das jetzt echt, ist das nicht echt und so weiter. Und dann haben wir vor wenigen Jahrzehnten haben wir die echten Tafeln davon gefunden in Nazareth. Das ist also wirklich passiert. Und darin ist es so, dass ein römischer Kaiser, wahrscheinlich Kaiser Claudius, so um das Jahr 40, ja, also wir sind 10 Jahre nach Jesus, dass der ein strenges Gesetz für Israel erlässt, in dem plötzlich über Nacht unter Todesstrafe gestellt wird, wenn, Zitat, nochmal jemand eine Leiche aus einem Grab entfernt. Was? Ja, dieses Edikt finden wir 1878 von allen Sachen ausgerechnet im kleinen Nest Nazareth. Also Nazareth war so ein Mini-Mini-Vorort der Großstadt Sepphoris. Also dass der römische Kaiser was schreibt, was in Nazareth landet. Hä? weil ich da drüben ein paar Leute aus Isserstedt sehe, das ist ungefähr so unerwartet, ja, nur mal um so ein Beispiel zu nehmen, das ist ungefähr so, als würde jemand später eine E-Mail des EU-Ratspräsidenten aus Brüssel in Isserstedt ausbuddeln, in der der EU-Ratspräsident anordnet, dass gefälligst niemand mehr in Thüringen einen Hundezwinger in Isserstedt zu öffnen hätte. Da fragt man sich auch, hä? Was zum Geier soll denn bitteschön in Isserstedt los gewesen sein, dass der EU-Ratspräsident eine solche E-Mail und Anordnung erlässt? Versteht ihr, was ich meine? So von der Größenordnung. Diese Auferstehung, die hat riesige Wellen geschlagen. Groß genug Wellen, um ein völliges Umdenken hervorzurufen. Weißt du, zwei, drei Randnotizen, wenn ich darf. Obwohl Jesus die meiste Zeit seines Wirkens und seines Lebens im nördlichen Galiläa gewirkt hat, ja, 28 der 53 Orte, bei denen wir wissen, wo Jesus tatsächlich war, von denen wir das gesichert wissen, die liegen im Norden und die allermeisten in einem Radius von wenigen Kilometern um den See Genezareth drumherum. Ja? Und Jerusalem war nach Jesus' Auferweckung zu einem lebensgefährlichen, nach Lazarus' Auferweckung, zu einem lebensgefährlichen Pflaster geworden für Jesus' Anhänger. Trotzdem, obwohl Jesus im Norden war und es in Jerusalem lebensgefährlich war für jeden, der mit Jesus was zu tun hatte, können wir die Anfänge der weltweiten Christenheit direkt zurückverfolgen in die frühen 30er Jahre. Und ausgerechnet, dass sie von Jerusalem ausgeht. Nicht von Nazareth, nicht von der Gegend im Norden, nicht vom See Genezareth, sondern in Jerusalem. Das ist doch seltsam. Anderes Beispiel. Der christliche Sonntag. Für 1000 Jahre in der jüdischen Tradition war der Samstag, als der Sabbat, zusammen mit dem Ritus der Beschneidung, das war die religiöse Institution schlechthin. Das war das kulturelle Alleinstellungsmerkmal des Judentums überhaupt. Mit Hunderten von Regeln später versehen natürlich. Und jetzt plötzlich, in kürzester Zeit, quasi über Nacht, gibt es Versammlungen, Lesungen, die Leute singen, sie beten, wir würden das heute ihren Gottesdienst nennen, nicht mehr am Schabbat, nicht mehr am Samstag, sondern am Sonntag. Sodass jeder Kulturwissenschaftler sich fragen muss, was zum Geier muss denn vorgefallen sein, dass eine solche unverhandelbare, unumstößliche, felsenfeste, jahrtausendealte Säule von Juden selbst, die ersten Christen waren ja gebürtige Juden, umgeworfen wird. So in Apostelgeschichte 20 findest du belegt, dass der ehemalige jüdische Kommissar Paulus, dass der am Sonntag predigt über die Auferstehung. Wenige Jahre nach Jesus. Und letztes Beispiel, die christliche Taufe. Die christliche Taufe ist anders als die Taufe von Johannes. Ich rede von der Taufe, die Jesus befohlen hat. Die Taufe, von der Apostel Paulus schreiben wird, mit ihm, mit Jesus, seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm, Jesus, seid ihr auch auferweckt, durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Ohne diese Bedeutung der Auferstehung würde es niemals die christliche Taufe so geben, wie es sie gibt. Provokativ gesagt, ohne Auferstehung keine Baptisten. Aber Ostern verändert auch einzelne Menschen. Die Apostel, die vorher vollständig verängstigt um ihr Leben fürchten und über Nacht plötzlich mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein in alle Welt hinausgehen und jeder von ihnen an andere Orte und allen Menschen erzählen, dass Jesus wieder quicklebendig ist. Allen Menschen von Jesus erzählen. Und mehr noch, Zeugen sagen aus, dass Jesus das nächste Mal nicht mehr kommen wird als lieber Prediger oder als harmloses Opferlamm wie das erste Mal, sondern wenn er diesmal wiederkommt, wird er triumphal die Welt wieder zurück in seine Vorherrschaft nehmen und er selbst wird jeden Einzelnen richten. Was ist mit den Jüngern? Haben die Jünger den Leichnam gestohlen? Wirklich? Dieselben Jünger, die schon panisch aus Gethsemane fliehen, wenn nur die jüdische Tempelwache mit Holzstangen ankommt? Diese Jünger? Zwei bibbernde Binnenseefischer gegen eine 16 Mann starke, gestählte Elite-Leibgarde des römischen Konsuls? Ja, nee, ist klar, bestimmt. Haben die Jünger es sich ausgedacht? Wenn jemand das eine erlebt, aber das andere erzählt, dann weiß er ja beides. Das heißt, wenn jemand absichtlich die Unwahrheit erzählt, dann weiß er ja, dass es die Unwahrheit und eine Lüge ist. Und das Ding mit Lügen ist, das weiß jeder von uns aus seiner eigenen Schul- und Kindergartenzeit, dass Lügen ganz, ganz schnell Kinder kriegen und neue Lügen erfinden müssen, um ihre ersten Lügen aufrechtzuerhalten. Wenn also Lügen an sich schon schwierig ist, dann ist in der Gruppe Lügen die Königsdisziplin. Und durch die geografische Entfernung, die Jünger sind ja alle an ganz unterschiedliche Orte auf der Welt gegangen, herrschte ganz, ganz schnell kein Kontakt mehr unter ihnen. Das heißt, wenn es eine Lüge war, dann hatten sie keine Möglichkeit, sich gegenseitig abzudaten, wer wann wie was erzählen oder die Geschichte mit welchen Details ausschmücken soll. Und obwohl sie an jedem Ort bedroht wurden, wo sie hingekommen sind, wissen wir inzwischen gesichert, dass sie bis zum Ende alle übereinstimmend das Gleiche erzählt haben und kein einziger von ihnen, isoliert von den anderen, jemals widerrufen oder abgeschworen hat. Nicht unter Lebensgefahr und nicht unter Folter. Und das Einzige, was sie hätten tun müssen, um ihr eigenes Schicksal einfacher zu machen, ist zu sagen, wir haben es uns ausgedacht. Aber keiner von ihnen hat das jemals gesagt, weil sie es nicht haben. Weißt du, es gibt Menschen, die sind bereit, für eine Sache zu sterben. Aber niemand ist bereit, allein für etwas zu sterben, bei dem er weiß, dass es eine Lüge ist. Das hält nicht stand. Könnte es eine Halluzination sein, wie ich das früher dachte? Das scheidet aus. Weil Jesus ist ihnen begegnet. Weil Jesus, wenn Jesus ihnen nicht begegnet wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, sondern das alles nur eine Einbildung wäre und Jesus noch tot wäre, dann wäre das Grab nicht leer. Ja? Das wäre alles, was der Sanhedrion, der Hohe Rat, hätte machen müssen. Er hätte nur Jesus' Leiche zeigen müssen und das Christentum wäre am Ostermontag erledigt gewesen. Vorbei. Finito. Weißt du, wenn ich mir einbilde, als Halluzination, dass der Kühlschrank leer ist und es kein Eis mehr gibt, wenn das wirklich nur eine Einbildung ist, dann ist der Kühlschrank gar nicht wirklich leer, sondern in Wahrheit liegt dort Eiscreme. So ist es aber nicht. Dazu gibt es Dutzende, die den Jüngern später zustimmen. Nicht ein oder zwei, sondern allein im Neuen Testament, um nur die Sachen zu erwähnen, die im Neuen Testament sind, gibt es 15 Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Fast 600 Zeugen werden genannt. Würdest du jedem dieser Zeugen vor Gericht nur 10 Minuten Redezeit geben, wären das eine zweiwöchige Gerichtsverhandlung, um nur alle Zeugenaussagen einmal gehört zu haben. Und das sind nur die Sachen, die im Neuen Testament enthalten sind. Fragt man sich also, wenn das die Spitze des Eisbergs ist? Jesus' eigener Bruder Jakobus, der ihm gegenüber zu Lebzeiten sehr kritisch war, kein Anhänger von Jesus, gar kein Fan, der ist seit der Auferstehung ein bekehrter Christ, der sagt und wirklich und ernsthaft glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Und der brutale, hasserfüllte, unerbitterliche Christenverfolger Paulus, der berichtet plötzlich und glaubt wirklich und ernsthaft daran, dass der auferstandene Jesus ihm begegnet ist. Er hört über Nacht auf, Christen zu verfolgen und schließt sich den Christen an. Übrigens ohne, dass die Christen das am Anfang wollen. Gegen ihren Widerstand. Die wollen nämlich gar nicht, dass Paulus einer von ihnen ist. Was bedeutet Ostern für uns? Teil 3 von 3 der heutigen Predigt. Weißt du, Ostern, die Auferstehung, das legt die Karten auf den Tisch. Es sagt dir zum einen, wer Jesus ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Jesus tatsächlich körperlich auferstanden ist, weil das ist genau das, was er sagt. Er sagt, reiß diesen Tempel ein und ich werde ihn wieder aufbauen. Er bezieht sich auf seinen Körper. Und genau das passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand von den Toten aufersteht, kriegt er von mir erstmal einen Vertrauensvorschuss. Ich lasse den Typen erstmal ausreden. Und wenn er gesagt hat, dass er ist, wer er ist, nämlich der Überwinder und Meister über Leben und Tod, und danach überwindet er Leben und Tod. Okay. Das Zweite ist, es sagt ja, wer Gott ist. Gott ist nämlich der, der in der Offenbarung bezeichnet wird als die Treue und die Wahrhaftigkeit in Person. Die Treue und die Wahrhaftigkeit in Person. Warum ist das wichtig? Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, hat Gott versprochen, für uns Menschen den Tod zu besiegen, den wir damals über die Welt hineingebracht haben. Das Neue Testament ist die Erfüllung dieses Versprechens. Gott verspricht im Alten Testament über 110 Mal, je nach Zählung 114 bis 117 Mal, den versprochenen Retter der Welt zu schicken, der das Böse und das Leid in der Welt in sich aufsaugen wird wie ein Schwamm, bis er darin stirbt. Und er verspricht, dass er ihn danach auferwecken wird und ihm die Macht über die Erde geben wird. Und genau das tut Gott. Genau das. Deswegen schreibt Paulus auch im 1. Thessalonicher Brief, er, der euch ruft, Gott, der ist treu. Was er versprochen hat, wird er euch tun. Wird er auch tun. Und drittens, es sagt dir, wer du bist. Die Auferstehung hat was mit dir zu tun. Siehst du, tritt doch mal einen Schritt zurück und schau dir mal das große Ganze an. Wenn es die Auferstehung wirklich gegeben hat, wirklich, dann hat Jesus das Sagen. Dann hat er die letzte Autorität. Dann hat er in allem das letzte Wort. Und wenn mein Wort oder dein Wort gegen Jesus' Wort steht, dann wird Jesus am Ende Recht behalten. Und was Jesus sagt, das stimmt. Und das Wahrste ist dann, was Jesus sagt. Auch das Wahrste über dich ist, was Jesus über dich sagt. Es ist nicht entscheidend, was andere sagen. Es ist nicht wichtig, was du dir hast einreden lassen. Es trägt nichts aus, was du vielleicht fühlst, wenn das, was du fühlst, einfach nicht stimmt. sondern die Wahrheit über dich ist, was Jesus über dich sagt. Und was sagt Jesus über dich? Oh Mann, die halbe Bibel ist der Liebesbrief von Gott an dich. Ja, die gesamte Menschheitsgeschichte von der Sintflut über Jesus bis zum Ende der Welt ist Gottes Liebeserklärung an dich. Ob du dich heute Morgen hier aus Zufall verlaufen hast oder schon seit Jahrzehnten dieser Gemeinde bist, dein ganzes Leben hat dich hierhin geführt, dass du jetzt heute diesen Satz hörst. Gott liebt dich. Es ist einfach kein Zufall, dass es dich gibt und dass du heute Morgen hier bist. Für keinen von uns. Weißt du, ein vorletztes Gedankenexperiment. Der Wert von Sachen wird dadurch bestimmt, was jemand bereit ist, dafür zu geben. Stell dir vor, du hast ein paar gut erhaltene Rollschuhe und stellst die auf eBay ein und denkst, die sind vielleicht so irgendwas um die 10 Euro wert oder so. Aber dann gehen mehrere hundert Leute auf deine eBay-Seite und bieten mit. Und am Ende bekommst du 40 Euro für deine Rollschuhe. Tja, dann hast du dich wohl geirrt. Und die Rollschuhe waren in Wahrheit 40 Euro wert, weil das ist es, was Leute dafür tatsächlich geben. Was hat Jesus tatsächlich gegeben? Sich selbst. Sich selbst. Sein Leben für deins. Er hat getauscht. Weißt du, in der Passionsgeschichte finde ich persönlich diesen Moment, wo Barabbas, der Terrorist, der Guerilla-Anführer, freigelassen wird und Jesus dessen Stelle einnimmt, das finde ich einen der bewegendsten Momente. Weil das erste Mal ist, dass Jesus tatsächlich ganz konkret sein Leben für das eines anderen eintauscht. Und da könnten wir stehen. Jesus hat getauscht. Er wollte lieber über Stunden nackt bei Minusgraden zu Tode gefoltert werden und mit aufgerissenen Nervenenden ersticken, als eine Minute der Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Deshalb hör mir gut zu. Selbst wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, dann wäre Jesus auch nur für dich gestorben. Und das ist die Wahrheit. Also merk dir das. Und letzter Gedanke. Ostern ist zum Weitererzählen. Ostern ist, wenn du kurz darüber nachdenkst, Ostern ist eigentlich nicht für Christen, sondern Ostern ist für Nicht-Christen. Jesus sagt dazu, Markus 2, Lukas 5, ich bin nicht in die Welt gekommen für die Gerechten, sondern ich werde sterben für die, die Versöhnung mit Gott nötig haben. Also für die, die sonst beim jüngsten Gericht chancenlos sind. Weißt du, wenn es kein kommendes Gericht geben würde, dann bräuchte es weder Golgatha noch das leere Grab. Das hat Karl in seiner genialen Predigtreihe über Wozu das Kreuz die letzten Wochen, glaube ich, perfekt dargelegt. So auch bei uns. Wenn du kurz drüber nachdenkst, eigentlich wird niemand als Christ geboren. Das geht ja gar nicht. Deshalb gibt es ja Bekehrung und deshalb gibt es ja Taufe. Schreibt Paulus dazu, wenn du ehrlich aussprechen kannst, dass Jesus der Herr über alles ist und in deinem Herzen darauf baust, dass Gott Jesus tatsächlich von den Toten auferweckt hat, dann wirst du auch gerettet werden. Jesus ist für jeden von uns gestorben, als wir noch nicht bekehrt waren. Als wir noch nicht umgekehrt waren vor unserer Taufe, bevor wir Christen waren. Schreibt Paulus dazu, durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns versöhnt, als wir noch Gottes Feinde waren. Das hat er nicht gemacht für die Leute, die schon im Club drin waren, sondern für die, die draußen sind. Was heißt das? Mit eurer Erlaubnis möchte ich mit einer kleinen Selbstkritik schließen. Wir Christen, tappe ich mich selbst 10-mal am Tag dabei, wir sind häufig so schnell dabei, uns nur um uns selbst zu drehen. Und wir vergessen dabei, dass es auch Leute da draußen gibt, die nicht gerettet sind. Und so ist es auch bei Ostern. Auf den Punkt gebracht, Ostern ist keine innenpolitische Angelegenheit. Ostern ist keine christliche Familienfeier, die wir im inneren Zirkel hinter verschlossenen Türen feiern und ja aufpassen, dass der Nachbar bloß nichts davon mitkriegt oder so. Das geht völlig an dem vorbei, worum es geht. Sondern Ostern und die Auferstehung war und ist schon immer für Nichtchristen. Sagt der auferstandene Jesus selbst dazu, geht und macht alle Menschen zu meinen Nachfolgern. Und er sagt an anderer Stelle, pass mal gut auf die Reihenfolge auf, ihr sollt meine Zeugen sein, durch ganz Jerusalem, ganz Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. Das sagt er zu Leuten, die in Jerusalem sind. Zu uns heute würde er sagen, ihr sollt meine Zeugen sein. Durch ganz Jena, durch ganz Hermsdorf, durch ganz Isserstedt, durch ganz Zöllnitz. Ihr sollt da anfangen, wo ihr seid. Deshalb möchte ich uns das Schlusswort weitergeben von Paulus aus dem 1. Timotheusbrief, das die biblische Osterbotschaft auf den Punkt bringt. Schreibt Paulus, Und so ist es nun, dass ihr alle jetzt auf den Sohn Gottes wartet, auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel wiederkommen wird. Jesus allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Amen. Ihr Lieben, ich möchte uns den Segen zusprechen und wer kann, den lade ich ein, dazu aufzustehen. Aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt, ihn durch dessen Blut der neue und ewig gültige Bund geschlossen wurde. Ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Osterwoche.